Christina.
Moin Manuel.
Neue Woche, neuer Podcast. Diese Woche unser Thema kein Bier vor vier, Sommer, Sonne und der deutsche Bierkonsum. Und böse Zungen könnten sagen, ah, jetzt ist bei Sina und Manuel das Sommerloch angekommen. Dem ist aber nicht so. Wir haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass das hochinteressant ist. Ich sage bewusst nicht spannend, weil das
hat... spannend, sage ich.
Spannend sagst du, weil das hat einen politischen Aspekt. Da geht es sehr, sehr viel um Gesundheit, um gesellschaftliche Konventionen und so weiter und so fort. Von daher ist das von bis und ich freue mich sehr drauf. Und apropos Alkohol, wie war deine Woche? Hast du wild gefeiert?
Nein, gar nicht, weil es gab ja auch nichts zu feiern, weil die Deutschen sind ja leider bei der EM raus. Deshalb passt das Thema ja auch so gut. Und deshalb hatte ich es mir ja auch ausgedacht, dass wir es noch in der EM-Zeit, ich hatte gehofft, wir würden bis ins Finale kommen, dann wäre es jetzt ein bisschen schöner gewesen, aber so ist es nun mal, dass es da halt auch noch gut passt, weil Bier und Fußball ja auch sehr eng miteinander vertraut sind, um das mal so zu sagen.
Ja.
Und wenn man selber schon mal im Stadion war, dann weiß man das, dann bekommt man das mit. Also jeder Club zum Beispiel in der ersten und zweiten Bundesliga ist durchgängig irgendwo an irgendeiner Wand mit einer Brauerei und sei es mit einer Kleinbrauerei gesponsert. Es gibt überall Bierwerbung, die dann auch viel die Sponsoring-Landschaft ja dominiert. Und auch Jefa Pilsner hatte ja mal ein Sponsoring in der ersten Liga.
Echt?
Das weißt du vielleicht. Und zwar war das
Werder Bremen?
Nein, könnte man meinen, weil so nah bei. Nein, es war Borussia Mönchengladbach.
Ach.
Ja.
Okay.
So viel dazu. Aber das ist schon eine ganze Zeit her. Dann hat ging es irgendwie so mit dem Rotstift auch in den Brauereien dann zu, so nach dem Motto, können wir uns Sponsoring noch leisten? Was bringt uns das Ganze ein? Und dann hat man das halt irgendwann eingestellt, also auch von Seiten der Jefa-Brauerei.
Hm.
Und das ist schon ganz spannend, wenn man sich mal anschaut, wie diese beiden Bereiche, also gerade Fußball und Bier, wie das zusammenpasst. Und deshalb hatte ich mir das als Thema einfach mal, ich will nicht sagen gewünscht, das hört sich irgendwie so groß an, aber ich habe gedacht, das passt vielleicht. Und im Sommer trinkt man, glaube ich, auch viel Bier, wenn es warm ist. Wobei, so Sommer, ne? Es ist halt so ein, ich habe aber nachgeguckt, es ist ein mittelmäßiger Sommer. Also wir haben keinen schlechten Sommer, ja.
Okay.
Ja, also es ist ja auch nicht wirklich kalt, ne? Wenn man so draußen ist. Also T-Shirt, kurze Hose geht ja irgendwie immer.
Ich finde es, also es ist perfektes Gartenwetter tatsächlich. Wir sind draußen am Muddeln. Das ist hier mal ein kleiner Schauer und so. Also kann mich nicht beschweren.
Dann ist ja alles gut. Dann kann ich ja fragen, was du in dieser Woche gemacht hast. Und du hast es angedeutet, es war wahrscheinlich viel Garten.
Es war sehr, sehr viel Garten. Es war auch sehr, sehr viel Fahrradfahren. Ich habe ja gesagt, ich bin unter die Fahrradfahrer gegangen und es ist wirklich spannend, wie viel Routen als Fahrradrouten gekennzeichnet sind und es sind einfach Straßen. Also ich weiß nicht, es sind keine Bunde, aber da sind, ich bin nach wie viele Städte gefahren und auf einmal war ich auf einer Straße, wo 70 und teilweise auch 100 war, einfach weil da der Fahrradweg aufgehört hat und 3-4 Kilometer später erst wieder losgegangen ist. Und da habe ich gesagt, das muss doch irgendwie besser gehen, vor allen Dingen in so einer touristisch geprägten Gegend wie hier. Aber ich mache das immer so, ich fahre einfach los und heute war ich auch wieder unterwegs mit dem Kleinen. Und hier kannst du wirklich von Wald zu Wald radeln und siehst keine Menschenseele. Und das macht einfach so, so viel Spaß. Von daher fahre ich, glaube ich, gerade mehr Fahrrad als Auto. Und hätte mir das vor 20 Jahren jemand gesagt, dem hätte ich, glaube ich, einen Vogel gezeigt. Und
ich glaube, das hätte man dir vor 1 oder 2 Jahren sagen können und du hättest den Leuten noch Vogel gezeigt, wenn ich das mal sagen darf.
Wobei, ich hatte ein Fahrrad, bin noch ein paar Mal zur Arbeit gefahren, nach Oldenburg, aber ich mag irgendwie nicht Fahrrad fahren, wenn da ein Termin dahinter steht, also wenn ich gehetzt bin. Also ich fahre praktisch immer nur Fahrrad, wenn ich irgendwie rumfahre.
Ja, so ging mir das mit den E-Autos in Deutschland. Entschuldigung, da musste kurz sein.
Wieder was gemeinsam, genau. Und was habe ich noch gemacht diese Woche? Wir haben quasi, meine Frau und ich haben die gesamte Woche quasi das Sommerinterview von Alice Weidel verarbeitet. Das hat sehr, sehr viel Platz gekostet. Wir gucken immer, wir gucken sehr, sehr viel Politik-Talkshows und dann drückt immer jemand auf Pause und dann diskutieren wir darüber. Und in dieser Folge war es so, dass ich glaube 35 bis 40 Minuten ging es. Wir haben kein Wort miteinander geredet. Wir haben das einfach nur angeguckt und dann war es vorbei. Und dann haben wir bestimmt auch gefühlte 5 Minuten nicht miteinander geredet. Und irgendwann haben wir dann gesagt, Das war.
Das war Original Alice Weidel.
Das war.
Und wir hätten das natürlich auch als Thema für den Podcast nehmen können, weil, aber machen wir jetzt einfach mal zwischendurch eben. Ich meine, da könnte man vielleicht sogar sagen, mit Alkohol lässt sich das alles besser ertragen, aber das ist ein anderes Thema.
Ich glaube, so viel ist tatsächlich gesundheitlich auch bedenklich. Also so viel hätte sie gar nicht trinken können.
Da kannst du recht haben, aber ich habe mir gedacht, ich habe es natürlich auch gesehen, weil ich meine, ich muss meine politische Konkurrenz ja auch so ein bisschen im Auge behalten und mir auch anschauen, was die sagen, was die nicht sagen. Und dieses Pfeifkonzert im Hintergrund, diese musikalische Darbietung, die eine Störung sein sollte, habe ich, und jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst, habe ich eher so empfunden, als dass es Alice Weidel geholfen hat und sie daraus Profit schlagen konnte. Und dass das, was eigentlich die Demonstranten wollten, nämlich gegen die AfD demonstrieren, die AfD versuchen klein zu halten, hat sie an dieser Stelle mal wieder durch diese Aufmerksamkeit, durch diese Demonstration, durch dieses Laute groß gemacht. Wie siehst du das? Oder ihr?
Ich sehe es genauso. Mich hat es unfassbar geärgert, weil man weiß inzwischen, dass sie die Opferrolle annehmen, obwohl es keine Opfer sind. Und es gibt ja diesen Plan, wie die vorgehen. Also das steht schwarz auf weiß irgendwo, was die vorhaben. Und sie kriegen es einfach hin. Also die haben sich eine Anleitung geschrieben, wie die SPD und CDU gegeneinander ausspielen. Und die tappen in die Falle. Und ich habe mir, als ich das gehört habe, ich habe das erste Mal davon gehört, dass es sowas gibt, da habe ich mir gedacht, oh Mann, ey, das hat doch schon mal jemand gemacht, genau aufgeschrieben, was er vorhatte. Keiner hat es irgendwie ernst genommen und am Ende ist es doch so gekommen. Und mich ärgert es einfach so sehr, dass wir den andauernd in die Falle gehen, die Opferrolle annehmen können und dass wir denen permanent auf den Leim gehen. Die hat jedes Mal, und sie wird es mit Sicherheit an einigen Stellen, wird sie vernünftig gehört haben, die hat diese Karte die ganze Zeit einfach gespielt. Und der Moderator, ich finde ihn eigentlich recht gut, aber da hat er es auch einfach nicht gut gemacht, weil ihn das arg verunsichert hat und er sie hat einfach gewähren lassen. Und dann, wo ich gerade im Fluss bin, ich verstehe es nicht, oder ich kann mir vorstellen, warum es so ist, aber die Öffentlich-Rechtlichen, warum die keinen Faktencheck machen. Wir gucken immer auf ProSieben, Verstehen wir die Show, und das ist eine etwas unkonventionelle Quizshow und selbst die kriegen es hin mit zwei Leuten vorm Rechner, wenn da Antworten gegeben werden, die mehr oder weniger in Echtzeit zu recherchieren. Und die hat einfach so eine Scheiße erzählt, da muss man einfach sagen. Und ich verstehe nicht, warum die Sender nicht die Verantwortung übernehmen und da mal eben was einblenden. Man könnte ja auch so eine Live-Sendung.
Du kannst es doch zeitversetzt machen.
5 Minuten zeitversetzt und alles wäre gut. Und man weiß ja auch, was kommt. Ne? Also das hätte man sich auf dem rechten Bildschirm legen können. Man weiß ja unterm Strich.
Wortspiel auf dem rechten Bildschirm. So,
der war unbeabsichtigt, deswegen. man weiß ja, was kommt. Also man weiß ja, Migranten sind schuld und Deutschland geht schlecht und so weiter und die Altparteien sind es. Das heißt, man muss, also ich glaube, bei keiner Persönlichkeit wäre es einfacher, sich darauf vorzubereiten, auf die falschen Fakten, als bei Alice Weidel. Aber gut.
Das ist so. Ich habe auch vor dem Bildschirm gesessen und habe mich gewundert über den Moderator Markus Preis, weil du hast gerade gesagt, er hat sie gewähren lassen und ich würde noch eins weitergehen. Er hat sie eigentlich erst richtig ins Spiel geholt, weil er zwischendurch eine Ansage gemacht hat für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die vielleicht jetzt gerade erst dazugekommen sind. Wundern Sie sich nicht, dass Frau Weidel sagt, sie kann mich nicht verstehen. Das macht sie ja zwischendurch gerne mal.
Stimmt.
Sondern sie kann mich wirklich nicht verstehen, weil es ist hier sehr laut. Entschuldigung, das waren 11 Meter, der lag da, der Torwart war gerade auf Toilette und du musstest den nur noch reinmachen. Also das kannst du nicht machen.
Ja.
Und das hat sie natürlich, ich meine, so viel Profi ist sie, genau das anzunehmen und dann zu sagen, Herr Preis, was unterstellen Sie mir denn hier? Und dann ging es halt gar nicht mehr um die Dinge, um die es eigentlich in einem Sommerinterview gehen sollte, sondern um diese Nebensächlichkeiten und damit hat sie sich dann richtig groß aufspielen können. Das hat mich sehr geärgert,
weil
das Schema ist immer das Gleiche und ich verstehe gar nicht, warum wir dann alle irgendwie so komisch mit diesen Leuten umgehen. Da finde ich, macht Boris Palmer das gerade besser. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, in Tübingen sollte es ja eine Demo der AfD durch die Innenstadt von Tübingen geben. Und die Geschäftsleute haben den Oberbürgermeister Boris Palmer angeschrieben, haben gesagt, Mensch, kannst du das bitte nicht irgendwie verhindern oder untersagen, weil das lässt unsere Umsätze einbrechen, wenn da irgendwie so eine ganze Demo durch die Innenstadt und pipapo. Hat er gesagt, ja, das, ich kann das nicht machen. Ich kann nicht der AfD eine Demo verwehren, die sie anmeldet. Ist eine im Moment immer noch nicht in ganz Deutschland ja auch verbotene Partei. Das heißt also, sie dürfen das, sie haben angemeldet. Aber wir können ja einen anderen Weg gehen. Und er ist den anderen Weg gegangen, hat mit der AfD gesprochen, hat gesagt, pass mal auf, wir machen einen Deal. Ihr sagt die Demo ab, dafür machen wir eine Podiumsdiskussion in der Stadthalle. Ich stelle mich einer Diskussion mit euch und dann bekommen wir das auch hin.
Ja.
Jetzt hat der Boris Palmer von einigen Seiten dafür einen Shitstorm abbekommen. Wie kann denn das sein? Ich persönlich muss sagen, das ist genau die richtige Variante, weil die ganze Zeit das ignorieren, was hier irgendwie schon seit mehreren Jahren immer wieder gemacht wird oder versucht wird, so nach dem Motto, wir dürfen nur einfach nicht über die AfD reden und wir müssen sie überall ausblenden und dann wird das von alleine. Nee, die stehen bei 25%, das wird nicht von alleine.
Ja.
Und ich finde, da müssen wir uns miteinander auseinandersetzen und so jemand wie Boris Palmer macht das. Und von der ARD, von der ZDF, also von den Öffentlich-Rechtlichen, wünsche ich mir da eben auch genau diese Auseinandersetzung und dann dieser Faktencheck und dann mach es doch halt 5 Minuten Zeitversetzt. Ist doch egal.
Ja.
So.
Oh, okay.
So, jetzt doch ein Bier, ne? Ist ja auch nicht mehr vor vier.
Aber das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg und ich finde das immer ganz gut, mal eben einzuordnen, wie man selbst zu dem Thema steht und vielleicht magst du es einmal sagen, wie stehst du so zum Thema Alkohol? Trinkst du Alkohol? Trinkst du Bier? Wie stehst du dem Thema gegenüber?
Also man kann ja andersrum, man kann ja Bier konsumieren, ohne Alkohol zu trinken.
Inzwischen,
und, zu der Sorte gehöre ich. Also ich, Entschuldigung, ich komme aus einer Bierstadt. Also wer unseren Podcast jetzt das erste Mal hört, ich komme ja aus Jever und wenn man hier groß wird, dann wird man halt mit Jever groß und es gibt auch irgendwie nichts anderes zu trinken, also außer Wasser natürlich. Und da kommt man dann irgendwann rein und ran und Jever Pilsner ist ja im Pilsner-Bereich und da im alkoholfreien Bereich auch Marktführer, also insofern so viel falsch machen können die halt auch nicht.
Mhm.
Das ist wirklich eine schöne Sache, ist ja auch ein Aushängeschild für die Stadt, das muss man auch einfach mal so sagen. Wir sprechen ja noch über Bier, Brauereien, Wirtschaftlichkeit und so weiter. Ich habe in meinem Leben nie wirklich viel Alkohol getrunken, aber es gab Phasen, wo ich durchaus auch mehr getrunken habe. Ich bin ja ausgebildete Hotelfachfrau und ja, wenn du halt in der Gastronomie bist, da gibt es halt auch wirklich viel Alkoholprobleme.
Mhm.
Also von den Menschen, die in der Gastronomie, in der Hotellerie arbeiten.
Ja.
Das ist dann halt so. Zu der Zeit habe ich auch mehr Alkohol getrunken. Dann irgendwann, ne, vielleicht mal hier irgendwie ein Weinchen oder sowas. Also ich war eine Zeit mal auch auf Wein und da bin ich aber mittlerweile wieder von weg. Vielleicht so jetzt im Sommer mal so ein Glas Rosé oder so.
Mhm.
Aber ansonsten wirklich mittlerweile gerne überall, und das gibt es zum Glück jetzt auch überall, auch auf die Veranstaltungen, auf die ich gehe, politische Veranstaltungen, alkoholfreies Bier.
Mhm. Okay.
Und das trinke ich wirklich gerne.
Mhm.
Wie ist bei dir?
Ich habe früher unfassbar viel Alkohol getrunken, weil ich DJ war. Das geht irgendwie einher tatsächlich. Das heißt, irgendwie 2-3 Mal die Woche aufgelegt und das ist ein blöder Spruch, aber es war irgendwie so. Ne? Und es ist,
wird man da ständig irgendwie von irgendwelchen Leuten dann auch eingeladen oder warum ist das so viel?
Ja, tatsächlich. Also ich habe unfassbare Mengen Jägermeister in Havanna getrunken. Und das Problem ist oder war, dass es einen auch nicht stört. Weil wenn du auflegst, bist du tatsächlich so konzentriert, dass du das nicht merkst. Also ich habe wirklich so unfassbar viel getrunken und konnte trotzdem immer noch, ich konnte meinen Job machen, man hatte gute Laune, dann kommt immer irgendwie jemand mit dem Jägermeister an und dann hast du ja auch mal Pause und trinkst was. Und ich weiß nicht, ob ich da ein Alkoholproblem hatte, weil ich habe auch 2 oder 3 Mal gesagt, jetzt mache ich mal 3-4 Monate Pause und leg ohne Alkohol
auf. Und fiel dir das schwer?
Das hat man tatsächlich an der Party gemerkt. Also wenn du irgendwie als DJ tätig bist, dann hast du so Abende, die laufen von selbst. Und also ich kann nur von mir sprechen, aber du hast eine andere Leichtigkeit. Und als DJ ist es unfassbar wichtig, eine gewisse Leichtigkeit zu haben, da ein Gespür für die Leute. Und sobald du dir anfängst, Gedanken zu machen, hauen welche ab, feiern die Leute das oder nicht, dann wird es eigentlich Mist. Und ich bin sowieso ein Mensch, der recht viel nachdenkt. Und das heißt, die Qualität meines Sets oder der Partys waren grundsätzlich, also aus meiner Sicht, schlechter, als wenn ich Alkohol getrunken habe. Weißt du, einfach mit mehr Spaß, mehr Leichtigkeit, ja, mehr rumgezappelt, das hat die Leute, glaube ich, mehr entertained. Von daher.
Aber hast du das körperlich gemerkt, dass du gesagt hast, oh, jetzt ein Jägermeister wäre eine schöne Sache?
Das ist.
So, um das jetzt mal so darzustellen. Weil wenn, dann hattest du ein Problem in der Zeit.
Tatsächlich gar nicht. Also ich wäre auch noch, ich habe noch nie, glaube ich, wenn ich nach Hause gekommen habe, gesagt, irgendwie jetzt Wein oder wir haben ja auch keinen Alkohol. Also wenn irgendwie mal jemand kommt zum Pizzaessen oder zu Gast ist, dann holen wir eine Flasche Wein. Aber wir trinken hier, also wir haben einfach nie Alkohol im Haus und trinken auch nicht. Oder wenn Sarah und ich irgendwo essen gehen oder so, dann ist das auch sehr, sehr selten. Bestellen wir dir eine Rhabarberschorle oder irgendwie sowas.
Ja, meistens ist man ja auch mit dem Auto da, ne?
Genau, aber das ist, ist, weiß ich nicht, es gehört da einfach dazu. Wenn gerade Gastro, hast du auch gesagt, dann versteht man sich und dann fängt die Schicht an und dann gibt's einen Jägi und das war irgendwie so. Aber ich könnte auch von jetzt auf gleich letztendlich damit aufhören, wo ich mehr oder weniger in DJ-Rente gegangen bin. Und jetzt gehe ich noch einmal im Jahr feiern und da lasse ich es tatsächlich auch richtig krachen. Aber dann war es das auch.
Und dann ist es Bier, womit du es krachen lässt oder Champagner oder irgend so ein muckeliges Mixgetränk?
Nee, dann ist es irgendwie Wein oder alles durcheinander, was irgendwie andere Leute bestellen, weil ich finde Wein grundsätzlich lecker. Ich habe da aber keine Ahnung von. Also ich kann nicht den Unterschied.
Aber du weißt ja, ne? Bier auf Wein, lass das sein. Wein auf Bier, das lobe ich mir.
Ja, aber ich weiß nicht, was. Ich kann Riesling vom Burgunder nicht unterscheiden. Also zwischen Weißwein und Rotwein, das kriege ich noch hin anhand der Farbe.
War gerade Riesling und Burgunder ist Weiß und Rotwein. Aber
ist
das machen wir nächstes Mal.
Da siehst du mal, wie wenig Ahnung ich habe. Das heißt, ich bestelle auch immer nur Wein, wenn jemand anderes bestellt. Und sag ich, ja, den nehme ich auch. Ich habe mich da.
Okay, wenn wir jetzt einen Bier-Podcast machen, dann müssen wir eigentlich ja auch nochmal einen Wein-Podcast machen. weil wir ja offensichtlich in Deutschland ein Alkoholproblem haben und deshalb haben wir dann auf jeden Fall schon mal zwei Podcasts, die sich um das Thema Alkohol drehen.
Genau, also haben wir tatsächlich und ich habe, wir haben beide recherchiert und ich habe mal geschaut, wie ist das letztendlich mit der Sucht, wie viele Menschen trinken wirklich regelmäßig, krankhaft regelmäßig. Also es gibt einen Unterschied zwischen Menschen, die die Alkoholiker oder Alkoholikerin sind und Menschen, die in einem Maße trinken, was gesundheitlich gefährdend ist. Und ich bin auf eine Zahl gestoßen, die mich wirklich fassungslos gemacht hat. Und zwar gibt es jährlich 40.000 Todesfälle, die auf Alkoholkonsum zurückzuführen sind. Das sind 5% aller Todesfälle in ganz Deutschland.
Das ist eine krasse Zahl. Ich habe auch Gesundheitszahlen. Die hatte ich jetzt nicht, also von den Todeszahlen. Das schockiert mich wirklich. Ich habe Gesundheitszahlen im Sinne von Gesundheitsökonomie. Das heißt also die Gesundheitskosten für die Gesellschaft.
Okay, auch interessant,
auch,
ja.
Auch wirklich eine ganz interessante Summe. Alkoholbedingte Schäden haben in der Gesamtwirtschaft oder in der Gesamtgesundheitswirtschaft in Deutschland 16,6 Milliarden Euro ausgemacht. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja eine Riesensumme und ja auch Produktivitätsverlust, weil Leute, die halt vielleicht mal, ich sag jetzt mal so ganz nett, einen Überdos getrunken haben oder die gar nicht mehr können, weil die so stark alkoholisiert sind, die können ja nicht mehr arbeiten. Das heißt, wir haben Produktivitätsverlust und das sind 57 Milliarden Euro. Produktivitätsverlust. Und dann haben die auch noch recherchiert, das war ganz interessant, hat ein Versicherer gemacht, Fehltage pro Versicherte ist hochgegangen. 3,8 Fehltage pro 100 Versicherte und bei über 60-Jährigen sogar 27,6 Fehltage. Nur durch den Konsum von Alkohol, das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon gigantisch, ne?
Das ist wirklich gigantisch. Ich habe aber ein Beispiel aus der erweiterten Familie. Der war auch alkoholkrank oder ist es noch immer? Ich weiß es nicht. Das Besondere ist, wenn man es so nennen kann, dass man irgendwann seinen Pegel hat und sich selbst einstellt und dass man damit im wahrsten Sinne des Wortes leben kann. Das heißt, wenn du alkoholabhängig bist, dann kannst du hast vorhin gesagt, einer muss immer Auto fahren oder eine. Also es ist sehr, sehr oft so, dass Menschen das gar nicht erkennen und dass die 15 Jahre noch arbeiten, also in Schichtarbeit wirklich und morgens trinken, abends trinken, zwischendurch trinken, einfach mit ihrem aufgebauten Pegel. Und das fand ich wirklich erschütternd.
Und wir haben über 8 Millionen Erwachsene in Deutschland, die Risikotrinker sind.
Ja.
Das finde ich ist auch eine sehr große Zahl. Und wenn man sich mal anguckt, reiner Alkohol, also Deutschland trinkt quasi, oder die Menschen in Deutschland, 12,9 Liter reinen Alkohol pro Jahr. Und das sind die Personen ab 15. Also da ist quasi die Jugend. Da sind dann auch hier so die gerade aus der Schule raus sind in der Ausbildung, die sind dann auch immer mit drin. Also wenn man sich das mal vorstellen möchte, das sind irgendwie 5 Liter Bier und 2,5 Flaschen Wein pro Woche. Also nur, dass man das mal so im Kopf hat. Das ist schon eine Menge, aber eine gute Zahl gibt es, in Anführungsstrichen. Also wenn man das als gut bezeichnen möchte, wenn ich jetzt eine Brauerei wäre, die halt alkoholisches Bier vertreibt, dann ist das nicht so gut. aber wir haben einen leichten Rückgang. Ne? Also die Bierzahlen sind rund 75 Liter Bier pro Kopf und das leicht rückläufig. Und das ist auch das Interessante, als wir uns überlegt hatten, welches Thema oder welche Themen wir jetzt so über den Sommer machen und ich dann dieses hier vorgeschlagen hatte, kam ein Tag später in der Zeitung im Wirtschaftsteil, also ungelogen, kann man nochmal nachgucken, am 7. Juli war das, im Jeffersche Wochenblatt, Absatzrückgang beim Bier hat historische Dimension, war die Schlagzeile. Und da habe ich gedacht, oh Mann, wir sind ja mit unserem Thema wirklich richtig up to date. Also wir haben das Problem von sinkender Nachfrage, wir haben Überkapazitäten und wir haben Preiskämpfe. Mhm. Und diese drei Punkte zusammen sind natürlich gerade nicht gut für die Brauereien, auch nicht gut hier für die Jeferbrauerei zum Beispiel. Das wollte ich nur mal so kurz einwerfen. Also was das einen freut, ist quasi des anderen Leid. Ne? Also auf der einen Seite sprechen wir gerade über die Alkoholabhängigen und die viel Bier, viel Alkohol konsumieren und auf der anderen Seite die davon leben. Also es ist schon eine fiese Zweckgemeinschaft an der Stelle. Ne?
Ist so. Und es gibt, es ist ein Riesenmarkt. Wir haben 1500 aktive Brauereien 2022 gehabt. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben über 7500 Marken und mehr als 50 Bierstile. Also was das für eine Vielfalt tatsächlich ist, das ist wirklich gewaltig. Und wen wundert's? Die meisten Brauereien gibt es natürlich in Bayern.
So. Und weißt du sogar noch, wo da die höchste Brauereidichte weltweit ist in Bayern? In welchem Landstrich?
Also ich würde jetzt einfach mal pauschal sagen, im Wahlkreis von Markus Söder, ohne dass ich weiß, wie er heißt.
Das ist fast richtig. wenn ich das richtig weiß, ist Markus Söder Franke. Da ist er mal ganz besonders stolz drauf. Ja. Und der Spitzenreiter ist Oberfranken mit der höchsten Brauereidichte weltweit.
Das war ein Glückstreffer.
Sehr gut. Sehr gut. Aber weißt du, woran das liegt, dass in Bayern so viele Brauereien zu finden sind? Hast du eine Idee?
Vielleicht, weil sie geografisch, strategisch gut gelegen sind für den Export?
Es hängt eher mit unserem anderen Lieblingsthema Kirche zusammen.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Naja, du hast ja die Kirche, du hast die Klöster und die Klöster im Mittelalter, die waren halt Zentren des Brauens, ja? Also, weil da ist das halt entstanden, diese ganzen Klöster, die hatten schon richtig viel auf dem Kasten zu der Zeit, was Hygiene angeht. Die hatten aber auch Fastenzeit, das heißt, die mussten ja irgendwie was zu sich nehmen, die Mönche. Mhm. Und die brauchten dann eine entsprechende Versorgung und dann kam man ja irgendwann auf die Idee, hier kann man was anderes noch aus dem Weizen, aus der Gerste machen.
Ja.
Und die älteste aktive Brauerei der Welt, die kennst du auch, weil es das Bier halt heute noch gibt und das ist Weinstephan. Mhm. Seit 1040 produzieren die durchgehend Bier.
Direkt im Ohr. Die Werbung, ne? Oh nein.
Das ist wie mit der Müsli-Werbung, jetzt hör auf. Nein, aber das ist wirklich ganz interessant. Ich habe dann mal gedacht, okay, aber es gibt ja nicht nur in Deutschland eine enge Verzahnung dann zur Kirche oder gab es, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Wie ist denn das da? Da gab es doch sicherlich auch Klöster. Mhm. Und habe dann mal gefunden, also Belgien ist ja auch sehr bekannt für die vielen verschiedenen Biersorten, die haben, aber auch Frankreich und Österreich. Da sind die Klöster auch ziemlich aktiv gewesen, was das Bierbrauen angeht. Und da kommen die sogenannten Trappistenbiere her. Also das ist eine spezielle Bierart, die dann eben bei den entsprechenden Mönchen gebraut wurde. Spannende Geschichte, oder?
Finde ich wirklich spannend. Und spannend ist auch, was damit umgesetzt wird in Deutschland. Nämlich 2023 waren es 8,93 Milliarden.
Das ist ganz ordentlich. Und da ist halt die Frage, wenn man jetzt überlegen würde, ob man selber mal anfängt, so ein Bier zu brauen, will man da noch rein. Aber wahrscheinlich ist der Markt schon aufgeteilt, ne? Das ist schwierig. Also diese sogenannten Craft-Biere. Da gab es mal so eine Phase, also diese handwerklichen Biere, diese bisschen individuelleren, hier so Stout und Porter, Pale Ale und wie die nicht alle heißen. Aber ich meine, das war mehr zur Zeit so 2020, so um den Dreh.
Würde ich auch sagen, ja.
Obwohl, nee, da war Corona, das muss vorher gewesen sein. Entschuldige, ich habe immer so ein nach Corona oder ein Leben vor Corona, ein Leben nach Corona. Das muss vor 19 gewesen sein.
Ich hätte aber jetzt auch 20. Vielleicht ist es so, dass die Leute es da viel gepostet haben, weil sie ja zu Hause waren und sonst nichts zu tun hatten. Aber diese Phase, die gab es auf jeden Fall. Ja.
Genau, aber die ist jetzt, also ich habe da nochmal nachgeguckt, das war wirklich eine Phase, wo es so richtig hochging für die Craft-Biere und da war das auch irgendwie in aller Munde. Und jetzt hat sich das so ein bisschen normalisiert. Also diese Craft-Bier-Brauereien, die gibt es halt weiterhin, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass die das überall ins Auge springt.
Mhm, ja. Was ich noch, du hast es vorhin gesagt, Fußball, was mir aufgefallen ist, gerade weil ja auch viele Kinder Fußball gucken und das ja häufig zur besten Sendezeit kommt, kann ich mich daran erinnern, ich weiß nicht, ob es noch so war, ich wusste auch tatsächlich gar nicht, dass Deutschland ausgeschieden ist und ich habe mein Versprechen leider nicht eingelöst, mir ein Spiel anzugucken.
Kannst du noch, das Finale kommt noch am Sonntag.
Ach so, vielleicht kriege ich das ja noch hin. Aber es gab halt immer auch Bundesliga, da glaube ich von Warsteiner oder Hakebeck oder auf jeden Fall Fußball, du hast vorhin schon gesagt.
Bitburger.
Bitburger, genau, bedeutet Alkohol. Und einfach zu jeder Sendezeit, obwohl das ja halt auch einfach der Jugendsport schlechthin ist. Und das heißt, schon die ganz Kleinen werden mit diesem Thema schon konfrontiert und da wird einfach nicht drüber geredet. Also ich habe so Zahlen, findest du eigentlich recht schnell, aber wenn du mal schaust, Aufklärungskampagnen oder so etwas, wo du wirklich sagst, kontra Alkoholkonsum, da musst du sehr, sehr lange suchen, bis du was findest tatsächlich. Ist scheinbar nicht gewollt. Und auch in der Politik, gerade in Bayern, da wird sich ja gerne mal mit einem Bier abgelichtet. Wenn man auf irgendwelchen politischen Veranstaltungen ist oder allgemein, wenn man auf Veranstaltungen ist, dann wird ja, man kriegt ja immer direkt einen Sekt in der Hand oder ein alkoholisches Getränk oder O-Saft. Es ist nie ein unalkoholisches Getränk oder ein alkoholisches. Also es geht immer das alkoholische Getränk voraus, weil es halt einfach normal ist.
Und da ja, irgendwie scheint es ja zur Gesellschaft zu gehören, wie damals die Zigaretten bei Helmut Schmidt in irgendwelchen Talkshow-Übertragungen. Mhm. Aber nein, wenn du dir Sendungen von früher anguckst, haben die Menschen im Fernsehen, während sie diskutiert haben, auch noch Alkohol getrunken. Ne?
Ja.
Also das war einfach auch eine andere Zeit. Ich glaube, wir gehen schon anders mit Alkohol jetzt um als früher.
Mhm.
Im Sinne von, keine Ahnung, 1970, 1980, sage ich mal. Und man sieht das auch daran, dass die alkoholfreien Biere, ich habe es vorhin mal kurz genannt, die sind schon auf dem Vormarsch, das kann man so sagen. Und das liegt ja nicht daran, weil die Brauereien sagen, ach wunderbar, was machen wir jetzt? Ja gut, dann machen wir halt alkoholfreie Biere, weil, keine Ahnung, wir haben jetzt irgendwie unsere moralische Ader entdeckt.
Ja.
Sondern, weil die Nachfrage ja gestiegen ist. Also
ja.
Ne, das ist ja das Gute wiederum am Markt. Steigt die Nachfrage, sagt der Markt, ne, sagen die Unternehmerinnen und Unternehmer, gut, dann verhalten wir uns halt danach. Und wir haben bei den alkoholfreien Bieren 10% der Produktion, zum Beispiel bei Weinstephan, weil du gerade Bayern angesprochen hast, die machen 10% der ganzen Produktion mittlerweile alkoholfrei. Also das ist jetzt, hört sich vielleicht gar nicht so viel an, aber für ein Weizenbier aus Bayern und dann alkoholfrei, man kriegt das immer mehr mit, auch Sportlerinnen und Sportler, die dann sagen, jawohl, dann noch ein isotonisches Getränk, heißt es doch immer so schön, und dann ist es eben das alkoholfreie Weizen. Und das wird auch durchpropagiert bis zum Oktoberfest in München. Ne? Also auch da gibt es dann die alkoholfreien Varianten, werden wahrscheinlich relativ wenig getrunken, aber sie sind da. Und global wächst dieser Markt eben insgesamt auch von alkoholfreien Bieren. Und man hat es jetzt bei der Fußball-EM gesehen. Vielleicht schaust du dir das Finale doch noch an, weil da siehst du Bandenwerbung. Da siehst du Bandenwerbung von Heineken 0,0.
Ach cool.
Weil bei Frauenfußball, das wird vermutlich sowas nie nach Katar gehen. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Mhm. Und wir haben auch noch alkoholfreies Bier in der Werbung. Also ich weiß gar nicht, was noch dagegen spricht, überhaupt Fan von Frauenfußball zu werden, weil es einfach so viel geiler ist, auch was die ganzen Umstände angeht.
Ja, schön. Also finde ich super, dass sich da was tut. Aber apropos Nachfrage, du hast es vorhin gesagt, der reine Alkoholkonsum geht runter. Und während es 1980 waren es, glaube ich, noch 15 Liter waren, sind es 2023 10,2 Liter. Das heißt, die Menschen trinken weniger reinen Alkohol. Und das ist doch grundsätzlich erstmal, zumindest aus gesundheitlicher Sicht, gute
Nachrichten.
Das liegt
daran, dass wir keinen russischen Wodka mehr importieren. Nein, Spaß beiseite. aber ich habe auch noch ein paar Zahlen, weil ich dann überlegt habe, Mensch, wer ist denn wohl Bierweltmeister? Das wurde uns doch immer nachgesagt als Deutschland, dass wir den höchsten Bierkonsum hätten. Da habe ich gedacht, jetzt musst du mal gucken, ob das wirklich so ist. Mhm. Und es ist nicht so. Spoiler-Alarm. China ist unangefochten auf Platz 1, was die Menge angeht, die totale Menge. Mhm. Aber pro Kopf führen die Tschechen mit 152 Liter im Jahr dann. Und Deutschland liegt auf Rang 4 nur. Mhm. Und zwar mit 99 Liter. Dazwischen liegen dann noch Österreich und Rumänien. Also nichts mit Weltmeister mehr im Bier.
Meine Güte.
Das finde ich aber gut. Ne? Also,
ja, ja. Aber es sind natürlich amtliche Zahlen. Ne? Also wenn man sich das mal überlegt, dass viele Menschen ja auch gar nicht trinken.
Ja, das ist, ich glaube, Bier ist zum einen ja ein Getränk. Es ist aber vielleicht sogar auch ein Nahrungsmittel. Ne? Also siehe die Geschichte bei den Mönchen früher. Und es ist auch eine Art Lebensgefühl oder Einstellung. Also wenn du so zu Veranstaltungen gehst, du stehst halt irgendwo, ich sehe immer relativ wenig Menschen, die da mit einem Wasser stehen, gegenüberstehen und sich miteinander unterhalten, sondern man hat halt, wie du schon sagtest, einen Sekt in der Hand oder dann halt ein Bierchen. Und ich gucke dann immer, dass ich ein alkoholfreies mir organisieren kann. Und das ist in den allermeisten Fällen auch eben zu haben. Und wenn nicht, dann ist es bei mir Wasser. Und damit fahre ich total gut. Aber man merkt schon auch in der Politik, also ist es schon auch sehr stark alkohollastig. Das kann ich an der Stelle mal sagen.
Ja, ja, da kickt die Lobby wieder, ne? Das ist leider das Problem tatsächlich. Und ich stelle mir vor, wie schwierig es sein muss, wenn du wirklich ein Alkoholproblem hast und wie sehr du damit im Alltag konfrontiert wirst. Ne? Also da musst du ja schon wirklich recht stabil sein, sage ich mal, um das dann auszublenden ist das falsche Wort, aber damit vernünftig umgehen zu können. Also du musst wahrscheinlich, gerade wenn du am gesellschaftlichen Leben teilnimmst, wenn du sagst, du hast irgendwie ein bisschen größeren Freundeskreis, gehst regelmäßig mal aus und bist auf ein paar Events, so wie du, das ist schon, also da locken die Versuchungen schon recht regelmäßig.
Ja, das ist brutal. Da musst du echt dann auch wirklich einen starken Willen haben. Und ich habe aber irgendwann für mich, also unabhängig davon, dass ich zum Glück keine Alkoholikerin bin und nie geworden bin, aber ich habe irgendwann für mich festgestellt, ey, gibt mir nichts. Also am Ende ist das ja auch, macht Alkohol ja auch was mit dir. Ne? Also hat ja auch, du spürst den ja körperlich. Und einige finden das gut. Und ich fand das eher immer nicht so gut, weil ich gerne so, vielleicht bin ich ein kleiner Kontrollfreak, aber ich habe gerne so die Kontrolle über alles und auch über mich. Und das ist dann halt mit zunehmender Menge an Alkohol wird schwieriger.
Ja.
Und bei mir ist es auch so, wenn ich zu viel Alkohol trinke, wird mir immer so schnell schwindelig. Und das ist sehr unangenehm. Ne? Wer schon mal so einen Drehschwindel hatte, das ist einfach nicht schön. Also unabhängig davon, dass einem vielleicht auch übel wird, das ist das andere. Aber Schwindel finde ich ganz furchtbar. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, dann lässt du halt Alkohol weg.
Ja.
So einfach ist das. Aber bei vielen ist das vielleicht nicht so. Die merken, die haben andere körperliche, wie sie darauf reagieren. Und dann kommt man da irgendwann nicht von weg. Oder sogar positiv bestärkt, wie bei dir im DJ-Dasein. So, es gehört dazu und die Party wird geiler, ich lege besser auf. Also es ist dann ja eher wie so eine Art, wie so eine Art Push. Das wäre ungefähr so, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, vor jeder Rede, die ich im Landtag halte, trinke ich halt einen Sekt und stelle dann fest, oh, die Rede wird besser. Das heißt, ich würde jedes Mal vor einer Rede einen Sekt trinken, dann auch trinken müssen, weil ich sonst wahrscheinlich das Gefühl hätte, oh, die Rede wird nicht gut.
Ja.
Und so bist du da versucht, ne?
Das ist tatsächlich so. Und es wurde immer sehr belächelt. Und wenn man was getrunken hat, war alles in Ordnung. Aber wenn man es nicht gemacht hat, dann gab es halt unzählige Sprüche. Weil das halt einmal... Das
Och, ist halt ein, einfach so. Manuel. Ne, ja. Ein kannst du doch.
Ja, das ist... weil vor allen Dingen, man hat dann immer so eine Karte, da hat man ein Guthaben drauf. Oder Guthaben ist es nicht. Man macht sie voll und guckt, was man am Ende bezahlen muss. Und ja, das hat sich irgendwie so etabliert. Und ich bin echt froh, dass mir das nichts anhaben konnte. Also ich hatte auch das Glück oder halt auch nicht. Ich hatte irgendwie nie einen Kater. Wenn ich irgendwie um 6-7 Uhr zu Hause war, dann war ich um 12 schon wieder fit und hab gearbeitet. Das kann man so und so sehen. Einerseits hat es keine Folgen, das heißt, man könnte ja noch mehr trinken. Ich bin da gut bei weggekommen. Aber wenn man überlegt, dass man das wirklich sehr, sehr lange macht, und es gibt halt auch Leute, die sind da sehr, sehr strikt, die trinken gar nichts. Die sagen, die machen ihren Job und dann, das ist einfach professioneller. Aber da gibt es auch schon viele, die da nicht so gut mit klargekommen sind.
Aber wo du gerade sagst, so die trinken nichts und da machen die ihren Job, und dann ist es aber auch manchmal so von der Gesellschaft, ich würde sagen, es ist weniger geworden, aber vielleicht täusche ich mich auch, wo es dann heißt, oh Mensch, das stell dich doch nicht so an und du bist doch so eine Partybremse und dies und das. Also da kommt ja irgendwie dann auch immer was zusammen. Ich weiß gar nicht, warum wir so einen gesellschaftlichen Druck in diese Sache reinbringen. Also am Ende, wenn ich jetzt mal von der Alkoholsucht ausnehme, ist mir das doch egal, ob jetzt jemand ein Bierchen oder ein Weinchen trinkt. Aber genauso sollte es allen anderen egal sein, wenn ich mich entscheide, das nicht zu tun.
Ja, aber das, wenn alle trinken, fällt der Einzelne oder die Einzelnen ja nicht auf. Ist ein bisschen wie mit Fleischkonsum, weißt du? Wenn einer nicht trinkt, dann hat man da die ganze Zeit das schlechte Gewissen stehen, weil man selbst ordentlich reinbechert. Ich glaube.
Aber genau das ist doch der Punkt. Also warum müssen wir überhaupt ordentlich reinbechern? Man kann ja, wie, keine Ahnung, wenn du in Italien oder in Frankreich bist, da wird zum Essen zum Beispiel in geselliger Runde, da wird ein Glas Rotwein dazu getrunken.
Mhm.
Das ist auch überhaupt kein Problem. Das ist nicht mal gesundheitlich ein Problem. Mhm. Da gibt es ja genügend Studien zu. Das Problem ist das Saufen. Und das können wir ja leider in Deutschland auch ganz gut. Ja?
Ja.
Ne? Also mit all dem ganzen Hochprozentigen, was wir so haben, sei es Korn, sei es ein Gin, sei es ein Wodka und was da nicht alles um die Ecke kommt. Das ist ja wirklich Wahnsinn, was man hier kaufen kann.
Mhm.
Und die nordischen Länder, die bei uns zwischendurch mal Urlaub machen, für die ist das hier ja ein reines Alkoholparadies.
Mhm.
Weil in Finnland, Schweden und Norwegen ist ja Alkohol A sehr schwer zu bekommen und B auch noch schweineteuer.
Ja.
Da ist halt dann auch die Frage, müsste das hier bei uns anders sein?
Ja, aber gerade so, es gibt, man hört relativ oft, dann mache ich es mir gemütlich und trinke noch irgendwie einen Wein, und ich will es gar nicht verurteilen, das steht mir gar nicht zu, das sollen alle so machen, wie sie wollen. Aber es geht hier natürlich auch in die, wenn Kinder anwesend sind, so ein bisschen in die Normalität über. Also ich kann mich gut daran erinnern, dass mein Opa, der hat, ich weiß nicht genau, ob das nach dem Mittag oder nach dem Abendbrot war, aber der hat immer einen Küstennebel und ein Bier getrunken danach noch. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er es jemals nicht gemacht hat. Das war für mich als Kind einfach stinknormal, und ich wäre in 1000 Jahren nicht auf die Idee gekommen, das zu hinterfragen. Und wenn du es wirklich immer machst, wenn es abends immer ein Weinchen ist und hier jedes Mal, wenn Freunde kommen, was auf den Tisch, dann wird das natürlich auch ein Stück weit Normalität.
Und du würdest nie auf die Idee kommen zu sagen, oh, mein Opa, war der vielleicht Alkoholiker? Also, weil das ist nämlich, also wenn du regelmäßig Alkohol konsumierst, du musst deswegen nicht immer blau irgendwo hinter der Theke liegen,
ja,
sondern wenn du regelmäßig Alkohol konsumierst und das Gefühl hast, und so hört sich das bei deinem Opa ja an, so nach dem Motto, oh, nach dem Essen brauche ich aber schon meinen Küstennebel und auch mein Bierchen, dann ist das quasi latente Alkoholsucht, und das ist dann halt, also wenn es dann dabei bleibt, dann ist es diese Regelmäßigkeit, dann ist es ja auch alles okay.
Mhm.
Aber da kann natürlich auch was anderes draus entstehen. Vor allen Dingen, wenn Kinder mit dabei sind, wie du schon sagst.
Aber das ist die Gewohnheit, ne? Ich bin immer so ein bisschen in meiner Vergangenheit am Kram, wenn wir einen Podcast machen. Und ich habe einmal, ich glaube mit 17 oder 18, habe ich ein Praktikum beim Hafenamt in Farel gemacht. Und 3 Wochen. Ich habe nie so viel Langeweile in meinem Leben gehabt, und da gab es immer, wenn jemand Geburtstag hatte, und am Hafen hat immer jemand Geburtstag, dann gab es da was zu trinken. Ne?
Und natürlich kein Wasser.
Natürlich kein Wasser. Und gab es da morgens irgendwie einen Schluck Bier, und dann sind die danach irgendwie auf den Kran rauf. So, das hat niemand hinterfragt. Ne? Weil es halt einfach, ist wahrscheinlich nie was passiert, und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Wahrscheinlich heute Das ist jetzt 20, 22 Jahre her. Wahrscheinlich hat sich die Zeit inzwischen auch geändert. Aber das sind so Sachen, die man irgendwie annimmt. Wenn es viele machen, hinterfragt es keiner, dann ist es Normalität, dann macht man es selbst mit. Wer weiß zum Beispiel, woher mein Opa das hat. Kann es ja auch sein, dass seiner das schon gemacht hat. Und wenn ich da angefangen hätte zu arbeiten, Praktikant in die Ausbildung und dann als Geselle, wäre es für mich irgendwie wahrscheinlich auch normal gewesen, dass wenn ich Geburtstag habe, dass ich da einen Kasten Bier hinstelle. Das heißt, das ist halt so ein schleichender Prozess. Und ich finde, irgendwie, ich habe gedacht, was könnte das Ziel des Podcasts sein, dass man nicht verurteilt. Wir versuchen ja eben immer einmal so einen Gedankenanstoß zu liefern. Und das wäre, wenn das irgendwie klappt, dass man mal darüber nachdenkt, wie läuft das, wie viel ist es? Ist es vielleicht schon gesundheitlich bedenklich? Vielleicht konnte man da ja schon mit helfen.
Also immer dann, wenn du das Gefühl hast, oh, jetzt brauche ich aber, ach, jetzt wäre doch ein Bierchen schön oder ein Glas Wein.
Ja.
Dann sollte man mal kurz hellhörig werden und dann mal sagen, jetzt verzichte ich mal eine Woche auf Alkohol. Einfach mal so. Und wenn man da feststellt, jetzt wäre es aber doch toll gewesen.
Ja.
Dann ist gut, wenn man eine Pause macht.
Ja.
Das kann ich an der Stelle mal sagen. Und ich finde, weil du gerade gesagt hast, was geben wir den Leuten mit? Das eine ist vielleicht was so zum Nachdenken. Das andere ist aber auch immer Information, natürlich. Mhm. Ne? Wir wollen ja auch immer so ein bisschen aufklären. Und ich bin ja, wie schon mehrmals, glaube ich, erzählt habe, Hotelfachfrau. Und da kommt man ja mit Restaurant ganz stark in Verbindung und dann eben auch mit Weinsommeliers. Das heißt also, die dir ja die Weine vorstellen können, die dir dann mal sagen können, was ist ein Riesling und ein Burgunder und wie schmecken die Sachen und so weiter.
Ja.
Und es gibt aber nicht nur Weinsommeliers, sondern es gibt auch Biersommeliers. Das ist ganz interessant. Ich hatte da auch mal sehr starkes Interesse, so eine Ausbildung zu machen. Ich habe auch einige Bücher hier zu Hause, wer sich da mal drin schlau lesen möchte, das ist wirklich ganz interessant.
Mhm.
Und eine Sache, die für uns in Deutschland, glaube ich, sehr wichtig ist, was wahrscheinlich jede und jeder schon mal gehört hat und es vielleicht nicht richtig zusortieren kann, das ist das Reinheitsgebot. Und da wollte ich gerne nochmal zwei Sachen zu sagen.
Mhm.
Das Reinheitsgebot kommt ja von 1516, also schon ganz lange her, und das wurde ursprünglich verhängt, um das Getreide für Brot zu sichern, damit man aus dem Getreide, also aus dem Weizen, kein Bier braut, weil man brauchte das halt für feste Nahrung.
Aha.
Und dieses Reinheitsgebot besagt dann halt, dass es keine Zusatzstoffe im Bier sein dürfen, sondern nur Gerste, Wasser, Hopfen.
Mhm.
Und später kam dann halt noch die Hefe dazu. Und das ist dann von, ich sagte ja schon 1516, und einheitlich bundesweit dann erst ab 1906. Das finde ich auch ganz interessant. Also was dieses Bierbrauen halt auch bei uns, auch mit den entsprechenden Rezepten, die dann auch die Braumeister ja haben und Braumeisterinnen, wie lange das schon zurückliegt. Das,
ja.
Das ist total interessant. Und wenn man Lust hat, sich mal anzuschauen, wie Bier gebraut wird, dann empfehle ich eine Brauereibesichtigung in Jever. Dann kriegt man nämlich mal einen schönen großen Überblick. Und hier nur mal ganz kurz so die sieben Stufen, sage ich jetzt mal. Also es fängt an mit dem Melzen, das heißt, du hast das Getreide, das wird zum Keim gebracht. Das ist ja meistens Gerste, weil wir wissen jetzt ja aus dem Reinheitsgebot, Weizen sollte es nicht sein. Dann ist das nächste Thema das Maischen. Das heißt, das Malz wird mit heißem Wasser zu einer zuckerhaltigen Flüssigkeit. Das ist dann diese Würze. Kennt man vielleicht auch den Begriff, so Stammwürze und sowas beim Bier.
Mhm.
Dann gibt es das Läutern. Das heißt, die Feststoffe werden entfernt, also am Ende wie Sieben, um das sich mal so vorzustellen. Dann wird es gekocht. Da kommt dann zu der Würze kommt der Hopfen dazu. Das ist auch noch spannend. Hopfen, also wir sind ja Anbaugebiet Nummer 1 in Deutschland. Hallertauer Hopfen, überall in der Welt bekannt und geliebt. Also da sind wir wirklich Nummer 1.
Okay.
Dann kommt die Gärung. Das heißt, die Hefen, die verwandeln dann den Zucker in Alkohol. Dann gibt es eine Lagerung, das heißt also, du hast eine Reifung bei Kälte, also dann wird das runtergekühlt, so 4 bis 8 Wochen, und dann gibt es halt die Abfüllung in Flaschen, Fass oder Dose. Und das Interessante ist, wenn du alkoholfreies Bier haben möchtest, das wäre jetzt vielleicht noch die nächste Frage, die dann kommt, wie entsteht das denn? Also weil bei dem einen Schritt, den ich gerade erwähnt hatte, wandelt ja die Hefe den Zucker in Alkohol um.
Mhm.
Da müsste man ja eigentlich einen Cut machen, und genauso gibt es das. Es gibt zwei Wege, eine gestoppte Gärung, das heißt, die Hefe arbeitet nur kurz, wenig Alkohol entsteht, also wenig heißt bis 0,5%, und dann dürfen die sich ja immer noch alkoholfrei nennen.
Mhm.
Oder man macht eine Entalkoholisierung. Das heißt, der Alkohol wird nachträglich entfernt, entweder durch Vakuumdestillation, Umkehrosmose oder durch eine entsprechende Membrantechnik. Und das kann man alles in der Brauerei sich angucken und erklären lassen.
Das heißt also, wenn ich dem Alkohol entziehe, dann ist es ein, also dann ist dieser Prozess teurer. Das heißt, alkoholfreie Biere sind in der Produktion teurer. Weißt du das?
Wenn du die gestoppte Gärung nimmst, dann glaube ich nicht, wenn du sie hinterher, also wenn du entalkoholisierst, dann hast du ja noch einen Arbeitsschritt mehr. Da kann ich mir das vorstellen. Aber ehrlicherweise kann ich dir den Kistenpreis von Jefer Pfann zu Jefer Pilsner gerade nicht sagen, dass ich jetzt wüsste, ob das eine teurer ist als das andere. Aber das ist eine interessante Frage. Die gucken wir uns nochmal an und die können wir dann ja in den Shownotes nachliefern.
Oh ja, das würde mich wirklich interessieren, weil es ist ja tatsächlich auch so, dass ich bin da drauf gekommen, weil Hafermilch ist ja auch, hinkt ein bisschen der Vergleich, aber ist ja auch teurer als normale Milch. Und irgendwie bin ich da so gerade drauf gekommen. Eine letzte Frage noch, bevor wir hier überziehen. Mit dem Reinheitsgebot, ist das so, dass man, wenn man ein Craft-Bier oder egal, was man für ein Bier braut in Deutschland, dieses Gebot einhalten muss?
Ja, da streiten sich so ein bisschen die Geister. Also ich glaube, es gibt einige Craft-Biere, die das nicht machen. Die dürfen dann aber natürlich auch nicht damit werben. Also es gibt, wenn du dir die Bierwerbung anguckst, ich glaube, ne, hier Bitburger Pilsner oder sowas, weil wir ja vorhin über Fußball und Bier sprachen, da steht dann ja drauf, und das sagen die auch in der Werbung, nach dem Reinheitsgebot gebraut und so weiter. Das darfst du dann nicht sagen, weil das ist ja wie so eine Art Gütesiegel.
Okay.
Und das kannst du nicht machen. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei diesen Craft-Bieren, also diesen handwerklichen Bieren, da wird ja wirklich viel auch experimentiert, ob man da auch das Reinheitsgebot zumindest sehr weit ausdehnt, könnte ich mir vorstellen. Also so würde ich das machen, wenn ich jetzt Braumeisterin wäre.
Okay.
Ja, eine wirklich sehr interessante, spannende Folge. Und es ging ja nicht nur um Alkohol, sondern es ging ja wirklich auch um Bier. Es ging um gesellschaftliche Zwänge oder eben auch, wie Gesellschaft halt heute aufgebaut ist. Und offensichtlich gehört Bier immer noch dazu.
Ja.
Hoffentlich mehr mit alkoholfreiem Bier in Zukunft. Beim Frauenfußball ist es schon angekommen.
Ich hoffe, vielleicht kommt es ja beim Männerfußball an. Und ich habe gerade, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde sagen, ich habe gerade mal 10% meiner Zahlen untergebracht, die ich recherchiert habe. Wir bereiten euch alles auf. Findet ihr bei uns auf der Webseite Zahlen, 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 Zahlen. Das ist wirklich sehr interessant. Klickt gerne mal rein, politikaufsohr.de. Wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback. Ist gesehen, schreibt uns Instagram, TikTok. Ihr könnt auf der Podcast-Plattform könnt ihr bewerten und kommentieren. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
Und ich finde, der Podcast hat bewiesen, dass wir nicht im Sommerloch sind, lieber Manuel, denn wir haben wirklich hier spannendes Hintergrundwissen, Fun Facts zum Bierbrauen, Markus Söder war mit drin im Podcast, also ich meine, was will man denn mehr? Also wir können, das ist kein Sommerloch-Podcast.
Markus Söder dabei war, dann kann es noch funktionieren, ne?
So ist das. Da können wir ihn eigentlich noch verlinken. Der ist ja auch Foodblogger und insofern, also ne, Food und Getränke und so, das gehört ja alles zusammen. Dann müssten wir ihn eigentlich verlinken.
Stimmt, dann gibt's Reichweite. Das Ironische ist tatsächlich, wir haben ja über Alice Weidel gesprochen und wenn wir einen Hashtag AfD setzen, kriegen wir auf jeden Fall Reichweite. Weil das ist tatsächlich so ein kleines Geheimrezept. Wenn du auf TikTok Reichweite generieren möchtest, dann setzt du irgendwie einen AfD-Hashtag und dann explodieren diese Beiträge.
Dann müssen wir jetzt ja offensichtlich noch Hashtag CSU dazusetzen, Hashtag Markus Söder ist. Ich glaube, das ist sein Blogger-Hashtag.
Oh,
gucken wir mal, was kommt. Vielleicht hat er ja auch mal Lust mit uns zu podcasten. Wer weiß.
Ich glaube, ganz ehrlich, also der hat politisch, ich kann dir nicht eine Sache sagen, die er jemals auf die Kette gebracht hat. Und für mich ist es tatsächlich auch mehr ein Entertainer als ein Politiker. Aber
manchmal sind die Grenzen da schwimmend.
Ja, aber ich glaube, wenn du irgendwie mit den im Biergarten sitzt, wo wir gerade beim Thema sind, ich glaube, mit dem kannst du Spaß haben. Das ist kein Mensch.
Vielleicht wieder nur mit Alkohol. Das ist halt die Frage, ne?
Stimmt. Ich weiß nicht, ob wir es jemals herausfinden werden. Wenn ja, dann machen wir da einen Podcast drüber.
So ist das. Dann fehlt nur noch mein Sprichwort, mein Plattdeutsches. Mhm. Und da habe ich eins, was, glaube ich, alle kennen. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Das kommt daher, weil man diesen iseligen Korn, den man vor allen Dingen auf dem Land so zu trinken kriegt, den kann man ja nicht genüsslich trinken und mhm. jeden Schluck genießen, sondern wenn man so ein Ding vorgesetzt bekommt, dann macht man den mal schnell weg. Daher. Den kann man übrigens auch schnell an der Seite wegmachen. Also nur mal so als Tipp.
Das ist wirklich ein guter Tipp. Hat mir viel Spaß gemacht, Sina. War mal ein bisschen was anderes. Ich guck mal, also ich freue mich schon auf die nächsten Themen und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Feedback zu dieser Folge. Ich sage danke fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und dir wünsche ich eine gute Woche, Sina.
Dir auch, Manuel. Danke euch da draußen. Und ja, habt noch einen schönen Restsonntag. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.